Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, uns ist für den heutigen Weihnachtsgottesdienst ein etwas ungewöhnliches Gotteswort aufgetragen. Ich lese aus 2. Mose 2 die Geschichte, den Bericht von der Geburt von Mose. Es ging hin ein Mann vom Hause Levi, und er nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein gutes Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Gespielingen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Kind, das Knäblein, weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Herr, das ist dein Wort für uns heute Morgen. Hilf uns hinein in diese Verbindung der Geburt von Mose mit der Geburt des Christus. Amen. Tja, liebe Gemeinde, was hat diese Geschichte von der Geburt von Mose mit der Geschichte von der Geburt von Jesus zu tun? Immerhin feiern wir ja nun heute Weihnachten. Zwischen beiden Männern liegen mindestens 1200, wenn nicht 1400 Jahre Geschichte. Trotzdem sind sich die beiden einmal irgendwie leibhaftig begegnet. Wissen Sie wo? Bei der Verklärung von Jesus auf einem Berg im Norden Israels. Eine etwas geheimnisvolle Szene, himmlisches Licht, eine Wolke, in der die Gegenwart Gottes erkennbar wird, wie bei Mose aus dem Auszug Israels aus Ägypten. Und eine göttliche Stimme. Also so viel Geheimnisvolles gibt es in der Bibel sehr selten. Was uns jetzt aber interessiert, neben Jesus in diesem Moment der Verklärung, also so eines himmlischen Lichtes, neben Jesus erscheinen plötzlich Elia, der Prophet aus dem Alten Testament, und eben unser Mose. Da stellt Gott selber also eine Linie her, von Mose über Elia zu Jesus. Dieser Jesus, das ist der von Mose prophezeite einen Propheten wie mich, sagt Mose, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er euch zu sagen hat. Und damit Petrus und wir das auch wirklich nicht übersehen, meldet sich die Stimme Gottes nochmal aus der Wolke da auf dem Berg und proklamiert: Jawohl, dieser Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Er ist also sozusagen das ultimative Wort Gottes. Von Mose her geht der Blick auf diesen Jesus hin. Dieser Jesus ist die entscheidende Person. Mose ist wichtig, aber Mose weist voraus und sagt, Jesus ist wichtiger. Mit diesem doppelten Blick schauen wir uns heute Morgen den Bericht von der Geburt von Mose an. Wo gibt es Parallelen? Und wo ist bei Jesus mehr als bei Mose? 6 Vergleichspunkte greife ich heraus. Das erste sind zunächst einmal die Umstände, in denen uns von der Geburt berichtet wird. Seit 400 Jahren lebten die Israeliten in Ägypten. Gottes Fürsorge hatte sowohl den Ägyptern als auch den Israeliten das Überleben gesichert. Aber dieses biblische Grundwissen ist längst verschwunden. Die aktuellen Machthaber sehen in Gottes Volk nur noch eine Bedrohung und sie greifen zum Mittel der Zwangsarbeit. Als Sklaven müssen sie für die Ägypter Städte und Paläste bauen, in der Landwirtschaft malochen, Gewalt und Misshandlung stehen auf der Tagesordnung. Und als das nicht reicht, um die Israeliten klein zu kriegen, plant der Pharao, der König von Ägypten, einen Infantizid, die Ermordung aller männlichen Neugeborenen der Israeliten. Kein Wunder, dass die Israeliten unter diesem Grauen stöhnten und zu ihrem Gott um Rettung schrien. Wer in unseren Tagen Bilder aus den Kobaltminen im Kongo gesehen hat oder aus den Steinbrüchen in Indien, der ahnt, was Israel durchgemacht hat. Man schätzt, dass heute, also 2023, nur im Blick auf Sexsklaverei 6,3 Millionen Menschen weltweit nur für dieses Gewerbe versklavt werden. Darunter werden 1,7 Millionen Minderjährige sein, Kinder. Und das ist auch in Europa und in Deutschland an der Tagesordnung. Das ist die Welt, in die Mose geboren wird. Und das ist die gleiche Welt, in der Jesus zur Welt kommt. Sklaverei gehört zu den Grundbausteinen des Römischen Reichs. Israel als Ganzes ist jetzt nicht versklavt, aber es litt unter der römischen Besatzungsmacht, der Willkürherrschaft lokaler Fürsten. Der bekannteste von ihnen hat es bis in unser Glaubensbekenntnis, nicht ganz, aber kurz vorher in unsere Weihnachtsgeschichte hineingeschafft, nämlich eben Herodes. Wir nennen ihn den Großen, diesen Herodes, weil er prächtige Bauten hinterlassen hat. Paläste, Theater, den Neubau des Tempels in Jerusalem, auch ein paar heidnische Tempel hat er neu bauen lassen, um sich bei den Kaiser in Rom beliebt zu machen. Dieser große Herodes hat mindestens 3 seiner Kinder töten lassen, als sie ihm unbequem wurden. Dazu mindestens eine seiner Ehefrauen, einen Schwiegervater und zahlreiche innenpolitische Gegner hat er aus dem Weg geräumt, ermorden lassen. Kein Wunder, dass sich die Menschen in Israel nach Befreiung sehnten, dass sie sich einen neuen, besseren König wünschten, einen besseren als den Kaiser in Rom oder den Herodes in Jerusalem. Das ist die Welt, in der Jesus geboren wurde. Rettung, Befreiung aus der Sklaverei und der drückenden Besatzung, aus Lebensangst und Not, das waren die Hoffnungen der Menschen in Israel über alle Zeiten hinweg. Wenn wir erst den Pharao los sind, den Herodes, den Kaiser von Rom, dann wird es uns gut gehen. Und tatsächlich, Gott greift ein. Ihm ist es bis heute nicht egal, wenn Menschen Menschen knechten und schon gar nicht, wenn die Existenz seines Volkes Israel bedroht ist. Und darum schickt er einen Retter, der sein Volk aus der Knechtschaft befreit. Bei Mose wissen wir das erst aus den anschließenden Berichten in der Geburtsgeschichte, ist von diesem Rettungsauftrag noch nicht die Rede, dass er zum Führer seines Volkes aus der Sklaverei berufen wird. Aber wir sehen schon in der Geschichte, die wir eben gehört haben, Gott, ich sag mal so, unsichtbar, verborgen am Werk. Er rettet sein künftiges Werkzeug vor dem Tod. Einen kleinen Hinweis enthält unser Text, das haben Sie im Deutschen nicht gemerkt, das, was Luther mit Kästlein übersetzt. Sie haben wahrscheinlich alle eine Fantasie davon, wie das ausgesehen hat. So ein kleines Schilfrohrkistchen oder irgendwie so. Das Wort, was da für Kästlein steht, in das der Mose reingelegt wurde, das ist im Hebräischen exakt das gleiche Wort wie bei der Arche. Kommt ganz selten vor, nur bei der Arche und hier. Das heißt, das große Rettungsboot, das Noah und seine Familie in der Sintflut vor dem Untergang bewahrt hat. Und da merkt man, es geht auch hier um Rettung. Gott ist als Rettender unterwegs. Bei Jesus ist die Lage von Anfang an deutlicher, sein Auftrag wird von Anfang an klar gemacht. Gott gibt dem Kind der Maria höchstpersönlich seinen Namen. Das überlässt er nicht dem Zufall, also keine Ahnung, wie er sonst geheißen hätte, Lukas oder Markus oder irgendwie so, was dann gerade damals Josef, was vielleicht auch gegangen wäre. Nein, Gott sucht sich den Namen aus und sagt, Jesus sollt ihr ihn nennen. Er sagt, Josef, so haben wir es in der Geschichte eben in der Schriftlesung gehört, er sagt, nenn ihn bitte so, wie ich es will. Jesus soll er heißen, Jeschua. Also, Jahwe, der Gott Israels rettet, so heißt es ja auf Deutsch. Dieser Name ist Programm. Und so erklärt es der Engel dem Ziehvater Josef, er, dieser Jesus, wird sein Volk retten von ihren Sünden. Rettung, das ist das Programm Gottes bei Mose und jetzt auch bei Jesus. Und das ist der eigentliche Sinn von Weihnachten. Es geht um Rettung, um die Geburt eines Retters. Es geht also nicht um Familienidylle oder den Tannenbaum, den Friedrich Merz gerade zur deutschen Leitkultur erhoben hat. Nein, es geht nicht um ein bisschen Gemütlichkeit oder alles das, woran wir uns freundlicherweise gewöhnt haben. Es geht um etwas viel Tieferes und viel Ernsteres, muss man wohl sagen. Ja, es geht sogar um mehr als das, was Israel sehnsüchtig erwartet hat. Israel wollte Befreiung von der Tyrannei brutaler Menschen. Und das kann man ja mitempfinden. Aber bei Jesus wird deutlich, das wäre noch zu wenig. Ja, Israel durfte mit Gottes Hilfe aus der Sklaverei ausbrechen. Es durfte in eine neue Zukunft ziehen. Aber ganz ehrlich, Israel hat keine heile Welt gefunden. Im gelobten Land war noch nicht der Himmel auf Erden. Denn auch dort gab es weiter Feinde von außen. Vor allen Dingen aber, und dort waren die Israeliten immer noch die gleichen wie vorher. Wie in Ägypten. Selbstsüchtig, auf den eigenen Vorteil bedacht, gottvergesslich. Oder in der Sprache der Bibel Sünde. Die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten hat sie nicht zu besseren Menschen gemacht, hat ihnen nicht das Paradies auf Erden gebracht. Die Sünde steckt weiter drin. Aber das ist der eigentliche Gegner, um den es Jesus geht. Jesus sagt nicht, Sklaverei ist gut. Macht doch weiter fröhlich, unterdrückt die Leute. Aber Jesus geht eine Schippe tiefer. Er sagt, wir müssen das Grundproblem lösen. Nicht die finsteren Ägypter wie Mose, oder die finsteren Römer, wie es die Zeitgenossen von Jesus erwartet haben, hat Jesus bekämpft. Sondern, ich will es mal so sagen, den Teufel, der in uns steckt. Das Böse, das in unseren Knochen drin ist. Ihrer Sklavenherrschaft entrinnen wir nicht aus eigenen Mitteln. Da hilft nicht mal ein revolutionärer Aufstand. Dafür brauchen wir Hilfe von außen. Rettung eben. Rettung aus aussichtsloser Lage. Eine Lage, die uns am Ende in die endgültige Gottesferne bringt. Das ist der Ernst der Weihnacht. Das zeigt uns der Vergleich der Geschichte der Geburt von Mose und von Jesus. Aber die Retter, Mose und Jesus, sind selbst von der Macht des Bösen bedroht. Das ist unser dritter Vergleichspunkt. Die bedrohten Retter. Der Pharao gibt seine Macht nicht kampflos preis. Darum will er den neugeborenen Jungen seiner hebräischen Sklaven an den Kragen. Auch Mose gehört dazu. Mose kann auch nur auf wundersame Weise von diesem Schicksal bewahrt werden. Und Jesus? Herodes bekommt Wind von seiner Geburt und nimmt ihn sofort als gefährlichen Konkurrenten wahr. Der grausame Kindermord von Bethlehem reiht sich ein in die Mordgeschichte des Herodes. Ich habe es eben angedeutet. Ich nehme mit, Gottes Retter stehen nicht über der Geschichte. Sie fliegen nicht irgendwie so von oben rein, also vielleicht so wie die Engel, sondern Gottes Retter steigen tief ein in die Leidens- und Notgeschichte der Menschen. Verfolgt und versucht wie wir. Von der elenden Krippe bis zum Kreuz, von der Flucht vor Herodes bis zum Verhör durch Pilatus, Jesus nimmt teil an unserer Geschichte. Du hast ja keine Ahnung, wie es mir geht. So klagen wir manchmal denen, die uns helfen wollen. Bei Jesus stimmt es nicht. Er weiß, was Flüchtlingsschicksal, Todesnot, ja selbst was grausame Strafe und Tod bedeuten. Er hat es selbst erlitten. Und zugleich sehen wir, Gott kommt zum Ziel. Selbst wenn böse Mächte auch vor schrecklichsten Methoden nicht zurückschrecken, was sich der lebendige Gott vorgenommen hat, um seine Leute zu retten, das geschieht auch. Wenn Gott sich vorgenommen hat, dich zu retten, dann geschieht das auch. Und das gilt eben auch für die Zukunft. Wenn Gott sich vorgenommen hat, eine neue Welt zu schaffen, in der wir dabei sein dürfen, dann wird das geschehen, gegen alle dunklen Mächte dieser Zeit. Bevor wir da weiterschauen, werfen wir jetzt einen Blick auf die Menschen, die sich dafür in den Dienst Gottes stellen lassen. Wir tun das unter der Überschrift Vertrauen. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, wird uns erklärt, was die Hintergründe für das Verhalten der Eltern von Mose war. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein gutes Kind war, eine Gabe Gottes. Und sie, die Eltern von Mose, fürchteten sich nicht vor des Königs, des Pharao, Gebot. Sie fürchteten sich nicht vor des Pharaos Gebot. Sie haben Gott vertraut und auf sein Wort geachtet. Und ganz ähnlich ist es bei Jesus. Da allerdings meldet sich Gott selber direkt. Er erklärt dem Josef die Sachlage. Er sagt, wer denn dieser Jesus ist, der da geboren wird. Er warnt die Weisen aus dem Morgenland vor der Rückkehr zu Herodes. Er schickt Josef mit Maria und Jesus auf die Flucht. In beiden Fällen, bei Mose und bei Jesus, vertrauen Menschen mehr dem Wort und dem Gebot Gottes als den Einflüsterungen des Bösen. Solche Menschen braucht unser Herr bis heute. Die, die seinem Wort und seinem Gebot mehr vertrauen als den Stimmen der Machthaber dieser Zeit, dem, was man gerade so tut und denkt. Und so fragt uns unser Weihnachtsvergleich von Mose und Jesus, wem vertraust du eigentlich? Wer hat in deinem Wort, in deinem Leben das letzte Wort? Bei den Eltern von Mose wird uns aber nicht nur gezeigt, dass sie sich von den grausamen Befehlen Pharaos nicht einschüchtern lassen, sondern es wird uns am Anfang ausführlich geschildert, aus welchem Haus, aus welchem Stamm Israels sie stammen. Nämlich aus dem Stamm Levi. Ich lese darin einen Hinweis darauf, dass dieser Stamm ja später der Priesterstamm Israels sein wird, aus dem die Priester Israels bestimmt werden. Und so hat auch der Retter in Israel eine priesterliche Funktion. Der Priester ist im alten Israel ja Mittler zwischen Gott und Mensch. Aufgrund der Sünde, der Selbstermächtigung des Menschen haben wir ja keine Chance mehr vor Gott. Unser Leben vor Gott ist verwirkt. Stattdessen aber, statt unseren Tod zu fordern, erlaubt Gott eine Zwischenlösung. Ein Opfer tritt dazwischen. Ein Tier tritt an die Stelle des Sünders und stirbt meinen Tod. So setzt Gott Gnade und Recht gleichzeitig um und schenkt mitten in der Verfallenheit zum Tode neues Leben. Und dafür braucht es den Priester als Mittler, der das Opfer für die Menschen vor Gott bringt. Und den Priester, der Fürbitte tut für die Menschen vor Gott. Und umgekehrt, er bringt zugleich Gottes Weisungen zu den Menschen. So ist der Priester in Israel Mittler. Und so sehen wir es auch bei Mose und seinem Bruder Aaron. Mose betet für sein Volk. Immer dann, wenn es mal wieder von Gottes Wegen abgewichen ist und seiner eigenen Nase gefolgt ist. Er gibt Gottes Gebote und Gottes Weisungen weiter. Er ordnet im Auftrag Gottes den Dienst am Heiligtum der Bundeslade. Er setzt seinen Bruder als obersten Priester ein. Bei Jesus aber ist mehr. Da wird nun nicht mehr nur ein Tier als Mini-Ersatz eingesetzt, sondern Jesus setzt sich selber ein. Er opfert sein Leben für uns. Darum wurde Jesus Mensch, wie wir. Darum ist er in unser Schlamassel eingetreten. damit er wirklich an unsere Stelle treten kann. Keine fromme Show, kein Bühnenstück, das da aufgeführt wird, eine Rolle, die einer spielt, aus der er wieder raustritt. Nein, er wird es, echt. So tritt er an meine Stelle. So wird er zum Retter. Und nicht wie Mose mit Plagen gegen die Feinde Israels, nicht mit einem Machtwort gegen die ägyptischen Heere, sondern mit einer unendlichen Liebestat. Eine Liebestat, die darum auch den bösesten Feinden gilt und nicht nur dem Volk Israel. Und darum ist Jesus nicht nur oberster Priester, der zwischen Gott und uns vermittelt, sondern darum ist er zugleich das vollkommene Opfer, das alle anderen Varianten ablöst, damit wir zum Frieden mit Gott kommen. Nicht nur in Israel, sondern alle Menschen. Und darum singen die Engel bei seiner Geburt: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Das aber geht nur, wenn wir zuletzt einen weiteren Unterschied zwischen Mose und Jesus bedenken: der Knecht Gottes und der Sohn Gottes. Als Mose zur Welt kommt, ich würde mal sagen, wird ein Mitarbeiter Gottes geboren. Ein Prophet als Stimme Gottes, ein Führer von Gottes Volk, eine priesterliche Gestalt. Aber die weitere Geschichte von Mose wird es zeigen, er war durch und durch Sünder. Dieser Mose, dessen wunderbare Rettung wir gerade bestaunen, hat später ein Menschenleben auf dem Gewissen. Er war bei aller Mühe Gottes Gebot gegenüber nicht immer gehorsam. Manchmal hat sich sein eigener Wille durchgesetzt. Ja, Gott konnte ihn gebrauchen, aber eben nur partiell. Rundherum aus der tiefsten Not unseres Lebens kann uns Mose nicht helfen. Das kann nur Jesus. Mose konnte Israel nach Kanaan bringen, aber nicht in den Himmel, in Gottes ewiges Friedensreich. Das kann nur der Sohn Gottes, in dem Gottheit und Menschheit vereint sind. Und darum können wir viel von Mose lernen. Aber anbeten können und dürfen wir nur Jesus, den wahren Retter nicht nur Israels, sondern aller Menschen. Anbeten, so wie wir es eben von den Weisen aus dem Morgenland gehört haben, denen dürfen wir uns gerne anschließen, von Mose lernen und Jesus anbeten. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du immer wieder eingegriffen hast in die Geschichte deines Volkes, um es herauszuretten aus dem Elend dieser Welt. Danke, dass wir daran lernen können, was dir wichtig ist. Danke für die Gebote, die du Israel mitgegeben hast, die uns an deinen heiligen Willen erinnern. Und danke, dass du deinen heiligen Willen selbst umgesetzt hast, indem du an unsere Stelle getreten bist, um Gottes Willen zu tun und für uns zu leiden und zu sterben. Danke, dass wir so Gerettete werden dürfen. Heraus aus dem Sumpf dieser Welt, hinein in deine neue Welt, die du uns schon jetzt vor Augen malst. Danke, dass wir so Weihnachten feiern dürfen. Mit tiefer Dankbarkeit und tiefer Ehrfurcht vor dem Wunder, dass da in Bethlehem geschehen ist. Wir wollen dich anbeten und ehren, als unseren Retter und unseren Herrn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Christus. Amen.